Willkommen zu Artikel 7, die Episode 25. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. Wir reden in diesem Podcast über Menschenrechte in der Schweiz, um aufzuzeigen, dass es hierzulande Lücken gibt im Menschenrechtsschutz, dass das Bewusstsein über die Menschenrechte nicht bei allen Instanzen ausgeprägt ist und dass es oft auch schwierig bis unmöglich ist, Menschenrechte auch einzuklagen. So auch bei dem Thema, das uns heute beschäftigt. Wir sprechen über Menschen, die bei der Wohnungssuche diskriminiert werden. Wir reden über Rassismus und über das Recht auf Wohnen. Mein Name ist Christoph Keller, ich führe euch, ich führe Sie durch diese und alle weiteren Episoden von Artikel 7, abwechselnd mit meiner Kollegin Jeanne Durafour. Und bei mir ist Marisa Beyer. Hallo Marisa.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Marisa, du hast Rechtswissenschaften an den Universitäten Freiburg und Stockholm studiert. Du hast ein Netzwerk für feministische Rechtswissenschaften mit aufgebaut, feministisch.jus. Du hast an der Universität Zürich im Rahmen des Forschungsprogramms Equality of Opportunity deine Dissertation geschrieben und deine Dissertation handelt präzis von dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich vom Recht auf Wohnung und von Obdachlosigkeit. Jetzt, woher kommt, Marisa, dein Interesse für dieses Thema?
Also das Recht auf angemessene Wohnung hat mich seit meiner Vertiefung im internationalen Menschenrechtsschutz während meines Masterstudiums begleitet. Und es waren dann nach meinem Studium eigentlich eher tragische Ereignisse, die mich zur vertieften Auseinandersetzung mit diesem Recht motiviert haben. Das war beispielsweise im Jahr 2015 die Zustände in den sogenannten Gammelhäusern in der Stadt Zürich. Das waren Häuser, die sehr heruntergekommen waren und in denen vor allem auch armutsbetroffene Menschen leben mussten. Dann 2017, vielleicht erinnert ihr euch, das war der Brand des Grenfell Towers in London, auch extrem schrecklich, in dem über 70 Menschen ums Leben kamen. Und dann kam natürlich 2020, 2021, 2022 die Covid-Pandemie, in der Obdachlosigkeit wirklich sichtbar wurde. Genau, das hat mich eigentlich motiviert, mich näher mit diesem Recht zu befassen.
Jetzt, dieses Recht auf Wohnung ist ja ein sogenanntes Sozialrecht, wie auch das Recht auf Arbeit, etwa das Recht auf Nahrung oder das Recht auf kulturelle Teilhabe. Kannst du kurz erläutern, Marisa, was diese Sozialrechte denn eigentlich ausmachen, was sie vielleicht auch unterscheidet von den klassischen Menschenrechten, wie wir sie kennen? Recht auf persönliche Freiheit, Recht auf Familie und so weiter und so fort.
Also bei den Sozialrechten geht es primär darum, dass sie dem Individuum oder dem Menschen einen angemessenen Lebensstandard gewährleisten sollen. Was ein angemessener Lebensstandard ist, ist natürlich kontextabhängig. Es kommt auf die vorherrschenden sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Verhältnisse darauf an, in dem die Menschen leben, in dem dieser Mensch lebt. Es wäre deshalb jetzt verfehlt anzunehmen, dass es bei den sozialen Rechten oder sozialen Menschenrechten nur darum geht, dem Individuum ein Überleben zu sichern, also ein Existenzminimum zu geben. Klar, bei den Rechten auf Bekleidung, Ernährung, Wasser und Wohnung sowie auch Gesundheit geht es natürlich um eine Existenzsicherung. Aber es geht eben auch darum, im Rahmen eben eines Rechts auf angemessenen Lebensstandard, dem Individuum ein Leben in der jeweiligen Gesellschaft und nicht am Rande der Gesellschaft zu garantieren.
Und gibt es da objektive Kriterien, wie das gemessen werden kann, was das heißt, ein angemessenes Leben, einen angemessenen Lebensstandard zu führen?
Es gibt im internationalen Menschenrechtsschutz Teilelemente eines angemessenen Lebens, also die konkretisiert wurden und die eigentlich kontextunabhängig überall universell auf dieser Welt gelten. Beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal drei Kernteile dieser Rechte, ist zum Beispiel der Zugang zu diesen Rechten. Also der muss diskriminierungsfrei sein und eben auch erschwinglich. Das heißt, er muss bezahlbar sein. Er muss angemessen im Sinn einer qualitativen, quantitativen Qualität sein, das heißt Nahrung oder auch Wohnung bringt nichts, wenn sie qualitativ schlecht ist. Und last but not least muss eben auch gewährleistet sein, dass beispielsweise eine gewisse kulturelle Komponente auch hereinspielt, dass je nachdem von wo das der Mensch kommt, muss er eben auch angemessen seiner Kultur angemessen wohnen oder leben können.
Ganz interessante Aspekte, auf die wir sicher im Verlauf unserer Diskussion auch noch zu sprechen kommen. Aber jetzt möchte ich zuerst zu unserem Fall kommen. Und zwar ist dieses Mal der Fall ein fiktiver Fall, aber sicher ein Fall, wie er doch häufig auch vorkommt. Ali Samet ist aus der Türkei in die Schweiz geflüchtet und wartet auf einen definitiven Asylentscheid. Er darf mittlerweile, nachdem er einem Kanton zugeteilt wurde, auch arbeiten und verdient seinen Lebensunterhalt als Kurier im Food Delivery. Er ist also bei Wind und Wetter unterwegs mit einem Scooter und trägt Essen aus. Die Kollektivunterkunft in einem baufälligen, vor dem Abriss stehenden Haus in der Zürcher Agglomeration empfindet er zunehmend als Belastung. 6 Menschen in einem engen Raum, ein Badezimmer für 20 Personen, eine viel zu kleine gemeinsame Küche, das ist stressig und auch aus Sicht von Ali Samet unzumutbar. Ali Samet möchte deshalb eine eigene Wohnung und mit Hilfe einer sozialen Organisation macht er sich auf die Suche. Er schreibt, dank der Unterstützung einer Fachperson, einwandfreie Bewerbungen für günstige Einzimmerwohnungen, fügt alles bei, was es braucht, inklusive Strafregisterauszug, aber es klappt nie. Nach 43 Bewerbungen, die alle entweder nicht beantwortet oder abgelehnt wurden, gibt er auf. Und nach einem Streit in der Kollektivunterkunft lebt Ali Samet mittlerweile auf der Straße, zieht mit einer Tasche mit seinen Habseligkeiten, einem Zelt und einer dünnen Matratze von einem Kellerloch zur nächsten Brücke und irgendwann mal meldet er sich wieder bei der sozialen Organisation. Derselben Organisation, die ihm damals geholfen hat und nun will er wissen, ob ihm nicht eigentlich das Recht zustehe, in eine anständige Wohnung ziehen zu können. Soweit dieser Fall, Marisa Beyer, der zwar eben wie gesagt fiktiv ist, aber doch häufig vorkommt. Eigentlich findet Ali Samet, es stünde ihm in der reichen Schweiz eine Wohnung zu. Was würdest du ihm antworten, wenn er dich fragen würde?
Was würde ich ihm antworten? Es ist natürlich wie immer so im Juristischen, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es gibt eben einige Problemfelder hier, die ich hier kurz umreißen möchte. Also wir wissen, dass Ali auf einen Asylentscheid wartet. Ich bin kein Experte im Migrationsrecht, aber nach der Asylverordnung des Kantons Zürich bestünde eigentlich gegenüber Ali eine staatliche Unterbringungs-, Betreuungs- und Unterstützungspflicht.
Die hatte er ja in der Kollektivunterkunft.
Genau, die hat er in der Kollektivunterkunft und die Behörde würde sich natürlich folglich auf diesen Standpunkt stellen, dass Ali eben einen Platz hätte in der Kollektivunterkunft und deshalb nicht obdachlos sein müsste. Aber Ali würde natürlich, oder ich würde im Namen von Ali selbstverständlich antworten, dass es für ihn unzumutbar ist, in dieser Kollektivunterkunft zu leben, weil sie erstens überbelegt ist, wir haben das gehört. Sie ist auch baufällig, sie steht vor dem Abriss und deshalb entspricht sie wohl keinem angemessenen Wohnstandort, in dem sich leben lässt. Ich würde im Namen von Ali wahrscheinlich auch geltend machen, dass die Kollektivunterkunft keine genügende Infrastruktur aufweist. Das heißt, wir haben es auch gehört, mehr als 20 Menschen müssen sich eine Küche und ein Badezimmer teilen. Dies weist wahrscheinlich auch darauf hin, dass die Hygiene in der Kollektivunterkunft zu wünschen übrig lässt und auch, dass einfach nicht genügend Infrastruktur vorhanden ist für so viele Menschen. Ausgehend von dieser unangemessenen Kollektivunterkunft, das war die Anfang der Spirale, die dann dazu führte, dass Ali schlussendlich jetzt obdachlos ist, was natürlich ein weiteres Problemfeld darstellt.
Also ganz viele Etappen, ganz viele Kaskaden, die jetzt hier fast typischerweise eigentlich zu einer Obdachlosigkeit geführt haben. In deiner Dissertation schreibst du, dass europaweit fast 1 Million Menschen von Obdachlosigkeit betroffen sind. Das ist ja eine enorme Zahl. Wie sehen denn die Zahlen für die Schweiz aus?
In der Schweiz gibt es bis heute eigentlich keine offiziellen Zahlen, beispielsweise des Bundesamts für Statistik zum Ausmaß von Obdachlosigkeit in der Schweiz. Allerdings haben im Jahr 2022 Forschende der Fachhochschule Nordwestschweiz erstmal in 2 groß angelegten empirischen Studien, eine war übrigens auch im Auftrag des Eidgenössischen Bundesamts für Wohnungswesen, versucht, die Anzahl von obdachlosen Personen in der Schweiz zu beziffern. Hochrechnungen haben ergeben, die aufgrund dieser 2 Studien entstanden sind, dass knapp 4.000 Personen obdachlos sind in der Schweiz. Diese Zahl betrifft aber nur die sichtbare Obdachlosigkeit. Das heißt, die Studien beschränken sich teilweise darauf, diejenigen obdachlosen Menschen zu erfassen, die beispielsweise in Noteinrichtungen wie in Notschlafstellen leben, also die man eigentlich face-to-face zählen kann. Das heißt andererseits, und das sagen die Studien auch, es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Die entsteht beispielsweise dadurch, dass viele obdachlose Menschen keine Noteinrichtung aufsuchen. Sie leben auf der Straße oder in Parkern oder im Wald beispielsweise. Und man sieht es den obdachlosen Menschen auch nicht per se an, dass sie obdachlos sind. Also
sie können auch ganz normal zur Arbeit erscheinen und an einen relativ geregelten und normalen Ablauf, Tagesablauf absolvieren und sind trotzdem obdachlos.
Genau, und diese Menschen nennt man danach oft wohnungslos, weil sie vielleicht noch bei anderen Menschen übernachten können, auf der Couch für eine Zeit, aber wirklich nicht wirklich dort leben können und ein Zuhause haben.
Gibt es denn auch, wenn wir jetzt bei den Fakten bleiben, Marisa, gibt es auch Untersuchungen zu den Gründen, warum Menschen überhaupt obdachlos werden?
Ja, diese gibt es. Vor allem gibt es internationale und europäische Studien, weil Obdachlosigkeit ein globales Phänomen ist. Allerdings muss man sagen, dass die Ursachen von Obdachlosigkeit sehr vielfältig und natürlich wieder kontextabhängig sind. Das heißt, Obdachlosigkeit im globalen Norden ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Ursachen der Obdachlosigkeit im globalen Süden. Ich habe mich in meiner Dissertation speziell mit strukturellen Ursachen von Obdachlosigkeit im globalen Norden auseinandergesetzt. Unter anderem, weil mein Ziel war, diesem eher romantisierten Narrativ einer selbstgewählten bzw. freiwilligen Obdachlosigkeit oder einer selbstverschuldeten Obdachlosigkeit, die eben entstanden ist, weil man nicht arbeiten wollte, um dem etwas entgegenzuwirken.
Und strukturell, was sind da die Gründe?
Ich werde jetzt etwas wieder den Bogen zu Ali schlagen und einfach auf 3 strukturelle Gründe eingehen. Also die erste strukturelle Ursache ist ganz klar Armut. Das ist logisch, wer kein ausreichendes Einkommen hat, kann sich hohe oder einfach auch normale Wohnkosten fast nicht leisten. Man bedenke hier nur, dass man neben dem Wohnen auch noch die Ernährung, die Kleidung und natürlich für die Gesundheit bezahlen muss. Eine zweite strukturelle Ursache ist der Ausschluss aus dem Mietwohnungsmarkt. Die entsteht zum einen, weil der Anteil an bezahlbaren Wohnungen, insbesondere in Städten, stark zurückgegangen ist. Das heißt, armutsbetroffene Haushalte oder Personen mit wenig Einkommen konkurrenzieren eigentlich mit besser verdienenden Personen um bezahlbare Mietwohnungen. Und schließlich haben auch Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder weil sie einer ethnischen Minorität angehören oder einen Migrationshintergrund haben, häufig auch Ausgrenzungserfahrungen, die rassistisch motiviert sind. Also sie bekommen eine Wohnung nicht, das stereotypische Beispiel ist, aufgrund ihres Nachnamens oder Vornamens und werden so auch nochmals ausgegrenzt aus dem Mietwohnungsmarkt.
Also einige dieser Kriterien treffen ja ganz klar auf diesen Fall von Ali Samet zu, zumal dieser fiktive Fall eben auch in der Region Zürich spielt, wo ja die Wohnungsknappheit sehr hoch ist. Jetzt aber nimmt mich Wunder, Marisa, keine Wohnung bekommen. Was heißt das denn eigentlich, eine Wohnung? Was ist darunter zu verstehen? Reicht denn zum Beispiel die Unterkunft in deiner Notunterkunft, dass wir sagen können, diese Person hat eine Wohnung? Oder was verstehen wir eigentlich unter einer Wohnung?
Also ich würde eigentlich ganz einfach anfangen und wir sollten uns fragen, was ist denn eigentlich die Definition per du denn von einer Wohnung? Oder? Also eine Wohnung steht für einen Oberbegriff, unter dem verschiedene Arten von physischen Wohnräumen fallen können. Das heißt, physische Wohnräume sind Räume, die ihrem Zweck, nämlich dem Wohnen, vollkommen entsprechen. Das heißt beispielsweise, eine Wohnung ist eine Wohnung in einem Wohnhaus, aber eine Wohnung wäre jetzt nicht ein Stall oder eine Garage, weil die haben andere Zweckbestimmungen. Was ist darauf aufbauend eine angemessene Wohnung? Da schaut man sich an, was heißt dann überhaupt angemessen? Angemessen steht eigentlich für einen quantitativ und qualitativ akzeptablen Standard. Das heißt eben nicht, dass eine angemessene Wohnung eine Villa am Zürichsee ist, aber sie ist eben auch nicht ein baufälliges, vor dem Abriss stehendes Haus oder in diesem Fall eine Kollektivunterkunft in der Zürcher Agglomeration. Was genau einen quantitativ und qualitativ akzeptablen Standard einer Wohnung dann ist, das kommt sehr darauf an, was der Kontext ist. Aber wie ich das ganz am Anfang dieses Podcasts schon gesagt habe, es gibt eine Art menschenrechtliche Mindeststandards, die konkretisiert wurden und die eigentlich wie universell gelten.
Auf diese angemessene Wohnung, und das ist eigentlich das, worüber wir sprechen, haben Menschen ein Anrecht. Und ich glaube, jetzt müssten wir, Marisa, mal klären, was das eigentlich beinhaltet, dieses Recht auf Wohnung. In der Bundesverfassung habe ich jedenfalls im Grundrechtskatalog keine Bestimmung gefunden. Ich habe einen Artikel 41 der Bundesverfassung gefunden. Da steht unter dem Titel Sozialziele, dass der Staat dafür sorgen muss, dass, ich zitiere, Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können. War es das jetzt zum Thema Recht auf Wohnung im Bundesrecht oder im schweizerischen Recht?
Nein, das war es zu gutem Glück nicht.
War es nicht, oder? Da gibt es noch mehr.
Also genau, beginne ich bei den Sozialzielen, die eben, wie der Name schon sagt, das sind Ziele, das sind also keine Rechte, die vor einem Gericht eingefordert werden können. Das steht auch ausdrücklich im Artikel 41. Also es können hier keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden. Jedoch gibt es implizit ein Recht auf Obdach, das sich aus dem Grundrecht Hilfe in Notlage Artikel 12 BV ableiten lässt. Jedoch eben handelt es sich hier um ein Recht auf Obdach, welches je nach Auslegung nicht deckungsgleich mit einem Recht auf angemessene Wohnung ist. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Der Fokus beim Recht auf Obdach liegt auf einer Notlage. Oder der Mensch muss in einer gewissen Notlage sein, um dieses Recht geltend zu machen. Also er muss geltend machen, dass ihm das absolut Notwendigste zum Überleben fehlt, also ein Dach über dem Kopf. Während es beim Recht auf angemessene Wohnung, ich habe es eingangs schon gesagt, darum geht, der Person einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen und nicht nur das reine Überleben. Das Recht auf angemessene Wohnung findet sich in dieser Art so nicht in der Bundesverfassung, das hast du richtig gesehen. Es wird in verschiedenen für die Schweiz verbindlichen, insbesondere UNO-Menschenrechtskonventionen, normiert. Das bekannteste Beispiel wäre Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Wir nennen es kurz UNO-Pakt 1.
Und diese Bestimmung, die hat jetzt Verfassungsrang. Das heißt, die steht mindestens auf der gleichen Stufe wie die Verfassung, weil die Schweiz dieses Abkommen ratifiziert hat.
Genau, das ist so. Also wenn die Schweiz ein internationales Abkommen oder ein internationales Menschenrechtsabkommen ratifiziert, dann wird dieses Abkommen automatisch für die Schweiz verbindliches Recht. Also es gilt dann im innerstaatlichen Verhältnis und ist grundsätzlich auch direkt anwendbar. Das heißt kurzum, dass es für internationale Menschenrechtspakte, die von der Schweiz ratifiziert wurden, keine Umsetzung im nationalen Recht braucht, sondern die gelten eigentlich direkt.
Hinzu kommen ja auch noch weitere Abkommen, welche die Schweiz ratifiziert hat und die auch ein Recht auf Wohnung stipulieren. Darunter nicht zuletzt die Antirassismuskonvention, die Frauenrechtskonvention, die Behindertenrechtskonvention. Also es gibt eine ganze Reihe von weiteren Konventionen, die eigentlich zu dem Schluss führen. Und das wäre jetzt auch eine erste Aussage, die wir gegenüber Ali Samet machen könnten. Ja, es gibt in der Schweiz ein Recht auf Wohnung.
Das ist korrekt, das würde ich auch so unterstützen, ja.
Jetzt nehme ich Wunder, was ist denn die bundesrechtliche Praxis? Hat das Bundesgericht in seiner Praxis denn all diese Differenzierungen, Recht auf Wohnung, Recht auf ein Dach über den Kopf in Notlagen und auch die Interpretation von dem, was eine angemessene Wohnung ist, in die eigene Rechtsprechung übernommen?
Ja, starten wir doch mal mit der Auslegepraxis zum Recht auf Obdach. Ich denke, da gibt es bereits viele oder es gibt Entscheidungen des Bundesgerichts, aber bis jetzt habe ich keine Entscheidung gelesen, die das Recht auf Obdach im Lichte des Recht auf angemessene Wohnung im UNO-Pakt 1 auslegt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und dann würde man vielleicht auch zu einem anderen Schluss kommen, dass das Recht auf Obdach eben nicht nur ein Dach über dem Kopf gleichzusetzen ist. Allerdings eben ist das meines Wissens bis jetzt noch nicht passiert. Natürlich in der Lehre gibt es solche Ansätze, aber beim Bundesgericht konnte ich auf jeden Fall noch keinen Entscheid in diese Richtung lesen. Andererseits hat das Bundesgericht bis jetzt das Recht auf angemessene Wohnung im UNO-Pakt 1 nicht konkretisiert und das insbesondere, weil das Bundesgericht, aber auch das Bundesparlament und der Bundesrat davon ausgeht, dass die Rechte im UNO-Pakt 1 programmatischer Natur sind. Das heißt, dass sie eine Art politische Zielsetzungen gleichkommen, wie die Sozialziele in der Bundesverfassung, über die wir vorher gesprochen haben, die eben nicht justiziabel sind. Allerdings ist diese Ansicht sehr veraltet. Sie stimmt nicht mehr mit der internationalen Menschenrechtspraxis überein. Auf internationaler Ebene wurden die UNO-Pakt 1-Rechte und auch insbesondere das Recht auf angemessene Wohnung, und das soll hier mal noch gesagt sein, das ist das bekannteste Sozialrecht überhaupt, sehr wohl schon konkretisiert.
Also auch hier wieder, wie bei vielen anderen Grundrechten, eine große Zurückhaltung. Aber immerhin können wir festhalten, dass 4 Kantone in ihren Verfassungen festgeschrieben haben, dass es ein Recht auf Wohnung gibt, ganz explizit. Der Kanton Jura, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Genf. Wenn jetzt Ali Samet in einem dieser Kantone leben würde, wäre das in seiner Situation eine andere? Könnte er da zum Beispiel eben direkt Rechte geltend machen?
Das müsste man wie immer im juristischen Kontext genauer anschauen. Und zwar stellt sich hier für mich die erste Frage, wurde denn das Recht auf angemessene Wohnung, wenn sie sich in diesen Kantonsverfassungen befinden, überhaupt schon einmal konkretisiert, also ausgelegt durch die Rechtsprechung oder auch durch die Politik? Es kommt auch darauf an, ob diese Rechte von der Kantonsverfassung als justiziabel angeschaut werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wurde bei der Stadt Basel ausgeschlossen. Sind sie Teil des kantonalen Grundrechtskataloges oder nicht? Deshalb, weil eben noch keine Konkretisierung auf kantonaler Ebene entstanden ist, ist wahrscheinlich die rechtliche Folge relativ klein, im Sinne, dass insbesondere diese Rechte aufgrund politischer Natur eingeführt wurden. Man wollte auch eine Art Symbol statuieren, dass das Recht auf Wohnung etwas sehr Wichtiges ist und etwas, das man eben umsetzen müsste. Aber meines Wissens fehlt eine Konkretisierung. Das ist aber jetzt nur die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte, und da gehe ich jetzt wieder auf die internationale Ebene, das Recht auf angemessene Wohnung im UNO-Pakt 1 gilt selbstverständlich auch für die kantonale Ebene. Wenn die Schweiz einen internationalen Menschenrechtsvertrag ratifiziert, dann sind eben auch die Kantone und die Gemeinde an diesen Vertrag gebunden. Das hört also nicht beim Bund sozusagen auf. Und eben wie bereits gesagt, beim Recht auf angemessene Wohnung im UNO-Pakt 1 besteht ja bereits eine Konkretisierung, eine Auslegung, was das Recht genau beinhaltet. Also ich würde wahrscheinlich als Juristin trotzdem beides geltend machen, aber würde mich wahrscheinlich mehr auf das Recht auf angemessene Wohnung im UNO-Pakt 1 verlassen oder auf diese Auslegung dort stützen.
Jetzt, wenn ich dir zuhöre, Marisa, gewinne ich den Eindruck, dass der entscheidende Punkt ist der Punkt der Einklagbarkeit. Wir reden ja über den Fall von Ali Samet und ihn interessiert eigentlich, kann ich dieses Recht, das du jetzt als bestehend, als etabliert und auch als festgeschrieben beschrieben hast, nämlich im UNO-Pakt 1, das ist Teil der schweizerischen Gerichtsbarkeit, auch des Rechts, dass ich dieses Recht auch einklagen kann. Nachdem jetzt Ali Samet eine ganze Reihe von Absagen bekommen hat, gemerkt hat und gesehen hat, es ist aufgrund meines Namens, ich werde hier rassistisch diskriminiert, können wir ihm immer noch nicht sagen, ob er dieses Recht auf eine angemessene Wohnung einklagen kann.
Also eben, ich habe das Recht ja in meiner Dissertation konkretisiert und ich würde sagen, es gibt eben ein Teilelement dieses Recht, der eben einen diskriminierungsfreien Zugang zu Wohnraum garantiert und daraus lässt sich auch meines Erachtens eine Schutzpflicht gegenüber Ali ableiten. Eine Schutzpflicht, dass er eben auch auf dem privaten Mietwohnungsmarkt nicht diskriminiert wird. Und hier würde ich natürlich eben dieses Teilelement oder diese Teilverpflichtung oder die Nichteinhaltung dieser Teilverpflichtung geltend machen.
Und wer hat jetzt diese Schutzpflicht? Sind das die Privaten, die hier die Schutzpflicht haben, eben nicht diskriminierend zu vermieten, oder müsste der Staat dafür sorgen, dass beispielsweise Wohnungsinserate auch diskriminierungsfrei ausgeschrieben werden und dass Menschen auch nicht diskriminiert werden, wenn sie sich bewerben für eine Wohnung?
Genau, also hier ist natürlich der Staat in die Pflicht zu nehmen, oder die Grund- und Menschenrechte gelten zwischen Staat und Individuum und noch nicht zwischen Privaten. Es gibt Ansätze, aber auf jeden Fall müsste eben hier die Schweiz ihre Schutzpflicht wahrnehmen und schauen, dass eben Menschen nicht diskriminiert werden. Oder bei Ali ist es jetzt ganz klar eine rassistische Diskriminierung, dass sie von solchen Diskriminierungen geschützt sind. Und das heißt, das ist in der Umsetzung, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel sagen, wie jetzt ein Inserat ausgestaltet werden müsste, oder das muss man dann anschauen. Aber auf jeden Fall gilt es auch bei dieser Schutzpflicht beispielsweise auf eine gewisse Sensibilisierung, eine gewisse Information hinzuwirken, oder dass sich dieser auch genannte struktureller Rassismus eigentlich, dass Menschen von diesem strukturellen Rassismus geschützt werden, oder? Und das erreicht man am besten, indem man, also am besten, da gibt es wahrscheinlich viele Wege, die nach Rom führen, aber einer dieser Wege wäre durch eine Sensibilisierung.
Die Antirassismuskonvention ist ja konkretisiert in Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches. Könnte sich jetzt Ali Samet auf die Antirassismusbestimmung berufen und sagen, ich wurde hier bei meiner Wohnungssuche rassistisch diskriminiert?
Ja, der Artikel 261 bis, der steht ja in Verbindung insbesondere mit der öffentlichen Aufrufung zu Rassismus. Und das ist jetzt die Frage, oder? Ich meine, klar, wenn ein Inserat öffentlich geschaltet wird und ganz klar sagt, wir wollen nur Menschen mit einem Schweizer Hintergrund und das in einer Zeitung oder irgendwo publiziert, würde ich sagen, könnte man Artikel 261 bis StGB geltend machen. Allerdings, wenn ihm direkt abgesagt wird, fehlt einfach dieser Öffentlichkeitsaspekt, der Voraussetzung ist, um Artikel 261 bis StGB geltend zu machen. Und das ist etwas die Problematik, was es natürlich für das Individuum überhaupt nicht besser macht.
Also wenn Ali Samet einen Brief zurückbekommt von einem möglichen Vermieter, der ihm schreibt, ich nehme keine Türken, dann ist das eben gegenüber 261 bis nicht relevant, weil da das Element der Öffentlichkeit fehlt.
Allerdings, wenn der Vermieter proklamiert, ich vermiete die Wohnung nicht an Menschen mit Migrationshintergrund, dann sehe ich den Öffentlichkeitsaspekt natürlich garantiert.
Es gibt Studien, die zeigen, dass Personen mit einem ausländisch klingenden Namen in bestimmten Regionen der Schweiz, namentlich in der Ostschweiz und auch im Mittelland, im Vergleich zu Personen mit einem schweizerischen Namen klar diskriminiert werden. Mich nimmt jetzt Wunder, Marisa, warum gibt es in der Schweiz diese Zurückhaltung, den Menschen, die von dieser Situation betroffen sind, auch die angemessenen Rechtsmittel in die Hand zu geben?
Ich denke zum einen, weil halt immer noch sehr die verengte Sicht besteht, dass Sozialrechte Leistungsrechte und nur Leistungsrechte sind. Das heißt, dass der Staat staatliche Leistungen wie angemessener Wohnraum zur Verfügung stellen muss, der natürlich auch bedingt, dass man Ressourcen, finanzielle Ressourcen in die Hand nimmt. Obwohl, das ist eben meines Erachtens wieder nur ein Teil der Geschichte, weil die Leistungspflichten lassen sich aus allen Grund- und Menschenrechten herleiten. Es gibt ja auch noch eine Achtungs- und Schutzpflicht. Man würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, die Achtungspflicht, die kostet nichts, aber mit dem bin ich auch nicht einverstanden, weil ich denke, alle menschenrechtlichen Verpflichtungen, um Menschenrechte umzusetzen, kosten den Staat etwas. Um ein Gut zu schützen, muss man auch die Strafverfolgungsbehörden ausbilden, um einen Schutz zu garantieren. Man muss Leute, wie ich gesagt habe, sensibilisieren. Also jede Pflicht kommt eigentlich mit einem Kostenansatz. Und deshalb ist das eher eine verengte Sicht, dass Sozialrechte nur Leistungsrechte sind, die dann entsprechend von staatlicher Seite eine Leistungspflicht ergeben.
Zumal wir ja hier von einem ganz fundamentalen Recht sprechen, also das mindestens so fundamental ist wie das Recht auf Nahrung. Es geht hier um den Schutz einer angemessenen Lebenshaltung, was eigentlich ein wichtiges Element ist eben für die Menschenwürde.
Genau, also die Menschenwürde lässt sich meines Erachtens in drei Aspekte konkretisieren und ich möchte diese kurz erläutern und jeweils den Bogen zur Wohnung schlagen. Das erste ist, dass die Menschenwürde die körperliche und physische Unversehrtheit bzw. die Integrität eines jeden Menschen garantiert. Der Bogen zur Wohnung hier ist natürlich, dass die Wohnung einen geschützten Ort darstellen sollte, in dem menschliche Grundbedürfnisse befriedigt werden können unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit, also dass ich beispielsweise meine Körperhygiene, Schlafen, Essen auch unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen kann. Eine Wohnung ist ganz einfach auch oder bietet ganz einfach auch Schutz vor Witterung, Wind, Regen und Schnee. Also von natürlicher Gewalt, aber auch von menschlicher Gewalt. Das sieht man auch gut, weil obdachlose Menschen, weil sie eben keine Wohnung haben, oft draußen schlafen müssen und dort auch immer wieder gefährdet sind, dass sie auch Opfer menschlicher Gewalt werden. Zweitens garantiert die Menschenwürde die individuelle, einzig und allfällige Andersartigkeit jedes Menschen. Also jeder Mensch soll sich zu einem gewissen Grad die Art und Weise seines Lebens selbst aussuchen können und auch eigenständige Entscheidungen treffen können. Und hier hilft die Wohnung als Ort, als Zuhause auch sehr. Also die Wohnung ist ein Ort, an dem sich Menschen persönlich entwickeln und entfalten können. Ein geschützter Ort, an dem eben Menschen auch Erholung, Geborgenheit und Intimität erfahren, in dem soziale und familiäre Kontakte gepflegt werden können und so eben auch diese Persönlichkeitsentfaltung jedes Menschen entstehen kann, damit eben jeder Mensch so sein darf, wie er das will. Und das Dritte ist, was die Menschenrechte garantiert, ist eigentlich, dass alle Menschen den gleichen Wert haben. Also alle Menschen sollen alle Rechte und Pflichten gleichwertig wahrnehmen können. Das ist auf jeden Fall so bei den Menschenrechten, also im internationalen Menschenrechtsschutz. Und um eben Rechte und Pflichten wahrnehmen zu können, braucht es insbesondere im globalen Norden eben oftmals eine Melde- und Wohnadresse, die wieder mit der Wohnung zusammenhängt, um gewisse weitere Rechte, aber auch Menschenrechte wahrzunehmen. Wir denken hier nur schon eigentlich an die politischen Mitwirkungsrechte. Also wo kommt das Stimmgouvert an. Oder es kommt bei mir im Briefkasten an meiner Wohnadresse an. Wenn ich kein Stringouvert empfangen kann, weil ich keine Wohnadresse habe, kann ich mich auch nicht politisch beteiligen. Es geht weiter, wenn du an alle Sozialleistungen denkst, bei der Sozialhilfe oder Krankenkassengelder. Oder manchmal braucht man ja nur schon eine einfache Adresse, um einen Vertrag für ein Handy abzuschließen. Also ich glaube, man sieht hier den Bogen schön zwischen Wohnung und Menschenwürde.
Und da ist mir auch klar geworden, wie stark eben dieser Aspekt der Menschenwürde eben auch mit einem gewissen Gleichheitsgebot eben zusammenhängt. Und da nehme ich jetzt Wunder, Marisa, wir führen ja in der Schweiz seit Jahren eine Diskussion darüber, ob die Schweiz ein Antidiskriminierungsgesetz braucht, das eben ganz generell eben Diskriminierungen auf ganz verschiedenen Ebenen auch unter Privaten eben unter Strafe bzw. unter Sanktionen stellen würde. Jetzt würde ein solches Antidiskriminierungsgesetz jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen zu Ali Samet, würde ein solches Antidiskriminierungsgesetz Ali Samet ein Stück weit helfen?
Ja, das denke ich schon. Ich habe es vorher schon gesagt, dass eben die Menschen- und Grundrechte zwischen dem Staat und dem Individuum gelten und nicht grundsätzlich zwischen Privaten. Und ein Antidiskriminierungsgesetz könnte diese Wirkung eben auch zwischen Privaten erzielen. Also eben, dass wenn man rassistisch diskriminiert wird, aufgrund jetzt beispielsweise eines privaten Vermieters, dass diesem Verhältnis, also diesem Missstand, dieses Antidiskriminierungsgesetz natürlich entgegenwirken könnte. Oder wir haben ja in der Schweiz das Gleichstellungsgesetz zwischen Mann und Frau, das eben in privaten Arbeitsverhältnissen gilt. Und das wäre ein Beispiel, wo es teilweise schon funktioniert, also rechtlich. Faktisch ist immer eine andere Frage, aber auf jeden Fall würde das sicher einen Schritt in die richtige Richtung sein. Und auch eben, weil ich immer wieder von dieser Sensibilisierung gesprochen habe, dass das natürlich, ein Antidiskriminierungsgesetz kommt ja nicht kontextlos, sondern es würde eingebettet werden in Problematiken, von denen eben insbesondere auch Menschen mit einem Migrationshintergrund oder mit einer anderen Herkunft betroffen sein würden. Und man würde danach diskutieren, wieso braucht es ein Antidiskriminierungsgesetz? Und ich glaube, da wären sehr viel nicht nur juristische, sondern soziologische Folgen mit dem verbunden, was höchstwahrscheinlich zu einer großen Verbesserung der Betroffenen führen würde. Das wäre auf jeden Fall der Wunsch.
Sehr viele europäische Länder kennen ein Antidiskriminierungsgesetz. In der Schweiz werden die Diskussionen rund um dieses Gesetz seit Jahren geführt, kommt aber irgendwie nicht vom Fleck. Hast du eine Erklärung, warum gerade in der Schweiz dieser Gedanke der Antidiskriminierung es so schwer hat?
Ja, ich denke, ein Teil ist auf einen fehlenden politischen Willen zurückzuführen, oder? Es ist wie mit allem. Also ich mache hier gerne den Vergleich auch etwas zur Istanbul-Konvention und zur häuslichen Gewalt, wie die Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Es ist in sehr vielen, nicht in allen, es ist mir klar, aber sehr viel ist hier politisch passiert. Oder wir haben eine Strategie zur Umsetzung, zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Ich will es nicht romantisieren, die Situation ist nicht perfekt, aber in meinen Augen ist sie teilweise viel besser, als wie es um das Rassismusthema steht. Oder? Und ich glaube einfach, die Istanbul-Konvention zeigt uns, dass es möglich ist, die Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Schweiz hat viel mehr schon Fuß gefasst als die UNO-Antidiskriminierungskonvention.
Aber das heißt, es braucht auch an diesem Punkt Druck und Bewegung von unten, von der Basis, von der Zivilgesellschaft, die eben darauf pochen muss und darauf beharren muss, dass wir einen diskriminierungsfreien Raum auch in der Schweiz brauchen.
Absolut, ohne das geht es nicht. Es muss eine Grassroot-Bewegung sein. Gleichzeitig muss es auch top-down, muss der politische Wille da sein, das mitzutragen, in dem Sinne, dass es von der Zivilgesellschaft wirklich angestoßen wird. Und es gibt sehr viele willige PolitikerInnen, die das gerne weiter vorantreiben wollen. Und ich glaube eben, die Istanbul-Konvention kann als gutes Vorbild dienen.
Marisa Beyer, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
Das war Episode 25 von Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch und wird produziert von podcastlab.ch. Artikel 7 ist auf allen guten Podcast-Plattformen zu finden, auch auf der Webseite von humanrights.ch. Artikel 7 erscheint immer am letzten Freitag des Monats mit der Moderation von Jeanne Durafour und von mir, Christoph Keller. Ich sage bis zum nächsten Mal und bis dahin, danke fürs Einstehen für die Menschenrechte. Sie sind, um es bildlich auszudrücken, so etwas wie das Dach über unseren Köpfen.